ich darf heute wieder Gottes Wort weitergeben. Und zwar wieder nicht aus Markus. Wieder genau der gleiche Grund wie beim letzten Mal. Ich war ja ein paar Tage auf der Freizeit und ich habe deshalb heute jetzt nochmal eine Predigt, die ich dafür vorbereitet hatte. Und wer schon aufschlagen möchte, der darf Hebräer 12 aufschlagen. Und zwar dort die ersten drei Verse, auf die möchte ich mich konzentrieren. Der Hebräerbrief, das 12. Kapitel und dort die ersten drei Verse. Vorab, ich habe selbst in der eigenen Vorbereitung eine andere Predigt angehört und irgendwie hat mir die Einleitung gefallen, deshalb habe ich mir die jetzt geklaut. Der andere Prediger hat erzählt, wie er mal eine Doku gesehen hat. Eine, wie er meinte und wie ich nachvollziehen kann, relativ langweilige Doku, in der es um irgendeine Stadt hier in Deutschland geht, die jährlich ein Hasenrennen veranstaltet. Ja. Gut, Tierrennen gibt es ja verschiedene. Gängiger sind Hunde- oder Pferderennen, auf die dann gewettet wird. Aber das Besondere an diesen Hasenrennen war, dass als es losging, so ziemlich keiner dieser Hasen auch nur ansatzweise Ambitionen gezeigt hat, dass er dieses Rennen gewinnen will. Ja. Sind alle so ein bisschen vor sich hingehoppelt, aber jeder Grashalm am Rand war eigentlich interessanter, als da jetzt in dieses Ziel zu kommen. Egal, ob jemand jetzt versucht hat, eine Karotte in das Ziel zu legen oder dem Hasen lieb zuzureden, keiner hat ansatzweise Interesse gezeigt, jetzt auch gewinnen zu wollen. So, warum erzähle ich das? Nun, es scheint scheinbar so interessant zu sein, dass es jährlich abgehalten wird, aber für mich ist es eben interessant, weil es mir als Illustration dienen soll. Ja? Wir werden Christen durch Glauben, ja? Wir werden Christen, indem wir erkennen, dass wir Sünder sind und dass es einen Gott gibt, vor dem wir schuldig sind und dass dieser Gott aber seinen Sohn gab, geopfert hat an unserer Stelle und durch den Glauben daran werden wir Christen. Allein durch den Glauben und allein aus Gnade. Aber wir sind aufgefordert, dann das restliche Leben in diesem Glauben auch zu führen, diesem Glauben entsprechend zu führen. Und dieses weitere Leben bezeichnet die Bibel immer wieder und auch in diesem Text heute als einen Lauf, als einen Wettlauf. Aber oft, wenn wir ehrlich sind, laufen wir diesen Wettlauf wie so ein Hasenrennen, oder? Alles am Rand scheint interessanter, als wirklich voranzukommen. Und das Laufen, ja, sieht vielleicht von außen betrachtet so aus, als wäre da gar keine Ambition, wirklich in diesem Wettlauf gut abzuschließen. Und unser Text spricht eben in dieser Situation, spricht eben auch das Leben des Christen an, vergleicht das mit einem Wettlauf und gibt uns eben Ermutigung. Ermutigung, diesen Lauf treu zu rennen. Nicht wie so ein Hasenrennen, sondern wirklich wie einen wirklichen Wettlauf. Und zu Beginn möchte ich jetzt diese Verse einmal vorlesen. Also jetzt Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Dort lesen wir, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ja, das sind die Verse. Und ihr merkt schon, auch, es ist auch gemeint als ein Ansporn, als ein Appell, treu dieses Christenleben zu leben. Und ich möchte es aufteilen einfach in zwei Sparten, zwei Punkte. Zum einen wird uns gesagt, wie wir zu laufen haben und dann, was uns antreiben soll, treu zu laufen. wie wir laufen sollen und warum wir laufen sollen. Ja. Und für den, der sich wundert, das ist der Grund, weshalb ich diese Wolke von Zeugen erstmal unerwähnt lasse und erst später dazu komme. Ja, wie wir laufen sollen. Wie gesagt, erstmal möchte ich den Fokus darauf richten, es wird eben hier von einem Wettlauf gesprochen. Es heißt, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Ja, Kampf, das spricht eben von einem Wettkampf. Also es geht hier nicht um ein einfach unter der Woche abends joggen gehen, sondern ein Wettkampf. Ja. Damals gab es ja auch schon Olympische Spiele oder Isthmische Spiele, hießen noch andere und verschiedene. Auch damals gab es schon eine Begeisterung, vor allem ja, unter den Griechen, für Wettkampfsport. Und davon spricht er eben, ein Wettkampf. Unser Christenleben, wir sollen das ansehen wie einen Wettkampf, ein Wettlauf. Und oft wird in der Bibel dieses Bild genommen und oft ist eben der erste Gedanke dahinter, das heißt, dass wir uns eben anstrengen müssen. Ja, wie ein Wettkämpfer, der wirklich gewinnen will, der sich lange Zeit vorbereitet auf diesen einen Lauf und dann in dieser Zeit alle Kraft und alle Anstrengungen hinein investiert, um diesen Lauf auch gut abzuschließen und zu gewinnen. Wir sollen unser Leben betrachten als Christen wie einen Lauf, einen Wettkampf. Und in der Beschreibung davon ist das Erste, was er nun eben beschreibt, ich habe mir gedacht, also auf den Lauf betrachtet, würde man es wahrscheinlich die Vorbereitung bezeichnen. Ja? Wir sollen, eben weil wir einen solchen Wettkampf laufen, jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Auch das greift eben dieses Bild auf. Ja, ein Wettläufer, der tut wirklich sich darauf vorbereiten und der wird natürlich alles beseitigen, was ihn stören würde im Lauf. Ja, vielleicht, man kann sich natürlich vorstellen, niemand wird einen Marathon mit einem dicken Rucksack bepackt laufen. Und das Ganze wird vielleicht noch eindrücklicher, das ist, wenn man daran denkt, dass damals im Altertum ja, diese solche Wettkämpfe wurden tatsächlich splitterfasernackt bestritten. Ja, das ist zwar eine nicht lobenswerte, sondern eher ja, doch ekelhafte Praxis, wie ich finde, aber es verdeutlicht eben diesen Punkt. Man hat es unter anderem gemacht, um alles Störende wegzutun. Jedes Gramm Gewicht beiseite zu legen. Um stark abzuschließen. So, wir sollen natürlich nicht die Kleidung ablegen. Ne? Was sollen wir ablegen? Er spricht von Lasten und Sünden. Und er unterscheidet eben zwei Dinge. Und es ist interessant, dass diese Lasten von Sünden unterschieden werden. Ja, Sünden, das ist wahrscheinlich klar, aber wir sollen auch alle anderen Lasten ablegen. Und durch diese Unterscheidung wird eben deutlich, er meint damit alles, was eben nicht in sich schon sündig ist, aber eben trotzdem uns im Endeffekt am Vorankommen hindert. Eine Sache, an die ich denken musste in meiner Jugend, war das Fitnessstudio. Fitnessstudio ist in sich nicht schlecht, nicht falsch, aber ich habe das halt schon gemacht, bevor ich gläubig wurde. Ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, okay, erstens, ich stecke in meinem Denken voll drin in diesem Körperkult und, ja, vorsichtig ausgedrückt, für einen jungen Mann regelmäßig in einem großen Raum zu sein mit sehr leicht bekleideten Frauen ist auch teilweise eher eine Herausforderung als eine Hilfe. Und irgendwann musste ich feststellen, obwohl das an und für sich nicht falsch ist, muss ich damit aufhören, weil es mich hindert an meinem Lauf. Weil es mir eher ein Stolperstein als eine Unterstützung ist. Ein anderes Beispiel wären, was natürlich auch viel in der Jugend natürlich wahrscheinlich am stärksten deutlich wird, sind Freundschaften. Ja, wir dürfen als Gläubige auch natürlich Beziehungen und das ist auch gut, Freundschaften auch zu Nicht-Christen zu pflegen. Ne? Weil man muss ja nicht in seiner eigenen Blase sein. Aber gerade als Jugendlicher, wenn du dann in einem Freundeskreis steckst, der dich runterzieht, wo du weißt, wenn ich mit diesen Leuten unterwegs bin, ich werde wieder sündigen. Oder ich werde zumindest sehr stark versucht sein. Ist das auch eine Sache, die ich mir dann überlegen muss? Ist es das wert, regelmäßig mich wieder in den Dreck ziehen zu lassen und mich wieder hindern zu lassen und wieder zu fallen? Die Antwort ist nein. Wir sollen jede Last und alles, was uns runterzieht, ablegen. Und natürlich muss jeder selbst für sich denken. Ja, ich meine, klar, hier sitzen jetzt wenig Jugendliche vor mir. Ich weiß nicht, was online noch so der Fall ist oder in Adelberg. Aber auch sonst muss jeder sich fragen, was in meinem Leben, vielleicht einfach nur, weil es Zeit vergeudet, ja, das kann Arbeit sein, das kann ein Hobby sein, was zieht mich runter? Was ist in sich vielleicht nicht falsch, aber im Endeffekt hält es mich eher auf in meiner Nachfolge, als dass es mich unterstützt. Lasten ablegen. Aber eben nicht nur Lasten, sondern auch natürlich Sünden. Sünden und wie er es hier beschreibt, Sünde, die uns so leicht umstrickt. Ja, was heißt das mit dem Umstricken? Das erste, denke ich, was naheliegend ist und woran man auch als erstes denkt, ist, dass eben ja, Sünde, also in anderen Worten ausgedrückt, leg die Sünde ab, die dich sehr schnell hat. Ja? Ja, die Sünde hat dich schnell. Ja? Schneller als du denkst, steckst du wieder drin. Und darin steckt natürlich auch eine Warnung. Ja? Ich habe es mir ausgedrückt mit, misstraue dir selbst erstmal. Glaube nicht, dass du stärker bist, als du wirklich bist. Misstraue dir. Ich musste denken an Psalm 139, die letzten zwei Verse. Dort steht, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Der Schreiber hier zieht in Betracht, dass, obwohl er wahrscheinlich gerade selbst keine Sünde in seinem Verhalten und Leben sieht, dass da möglicherweise doch weitaus mehr ist, als er denkt. Deshalb betet er, Herr, erforsche du mich und zeig mir, wo ich auf bösem Weg bin. Ich erkenne es gerade nicht, aber zeig es mir. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir lernen, uns zu misstrauen und auch zu hinterfragen. Und eine andere Konsequenz daraus ist natürlich Versuchung zu meiden. Eine Sache, an die ich jetzt wieder denken musste, war bei der Arbeit, dass unter gewissen Kollegen, ich weiß, ich werde immer wieder mit reingerissen, über andere zu lästern. Das heißt nicht, ich pflege da keinen Umgang mehr und ich habe einen guten Draht zu eigentlich so ziemlich allen meinen Kollegen, aber bei einigen Gesprächsthemen gehe ich lieber. Meide die Versuchung. Die Sünde hat dich schneller, als du denkst. Und ja, ich denke, das ist definitiv eine gute und legitime Warnung. Aber ich habe mal, ja, wieder von den griechisch mächtigen Auslegern, eine andere Möglichkeit erfahren, wie man diese Worte verstehen könnte. Es spricht auch etwas dafür, dass es vielleicht so gemeint ist, weil es geht ja eigentlich um einen Lauf, um einen Wettlauf. Und zwar hat jener gesagt, dass der antike Leser wohl eher daran gedacht hätte, dass jemand eben versucht, einen Lauf zu laufen mit einem langen, unfixierten Gewand. Und dass dieses Umstricken den Gedanken in sich trägt, dass, wenn du das machen würdest, sich das um deine Füße schlingen würde und dich schneller zu Boden werfen würde, als du denkst. Also dann wäre der Ausdruck die Sünde, die dich schneller zu Fall bringt, als du denkst. Und das ist definitiv auch eine legitime Warnung. Ich habe mal in einem Buch gelesen, beziehungsweise das war ein Hörbuch, die guten Sätze gehört, Sünde wird dich immer weiter treiben, als du gehen wolltest und Sünde wird dich immer mehr kosten, als du zahlen wolltest. Die Sünde bringt dich schneller zu Fall, als du vielleicht denkst. Und auch das trägt natürlich die Warnung in sich, an uns, spiel nicht mit der Sünde. Die Sünde muss wirklich weg. Du wirst schneller auf die Schnauze fliegen, als du denkst. Ja. Von manchen Dingen, ja, wir sind vielleicht bereit, Dinge schnell auch als Charakterschwäche dann zu rechtfertigen. Ich musste denken an Dinge wie Faulheit oder Zorn, die wir vielleicht dann doch bereit sind, lange Zeit mit uns rumzuschleppen. Ähnliches gilt für Bitterkeit oder hochmütige Gedanken. Diese Dinge werden dich schneller zu Fall bringen, als du meinst. Darum sind wir ausgefordert, leg sie ab, wenn du wirklich vorankommen willst in deinem Christenlauf. Vorbereitung. Es ist ein Lauf. Deshalb müssen wir uns anstrengen, wir müssen uns gut vorbereiten, wir müssen alles darauf fokussieren und auch alle Umstände darauf, ja, unser restliches Leben darauf ausrichten, diesen Lauf zu gewinnen. Auch hier ist natürlich die Parallele wieder ein Wettläufer, der seine Essgewohnheiten und seine Schlafgewohnheiten und seine Zeit und alles darauf abstimmen wird, diesen Lauf zu gewinnen. Das ist eben auch von uns gefordert. Deshalb müssen wir ablegen, was stört. Nun möchte ich noch auf eine weitere Sache den Fokus legen. Das heißt hier, lasst uns mit Ausdauer laufen. Ja, Ausdauer. Damit hat er auf jeden Fall sehr direkt in die damalige Situation gesprochen. Denn ja, die ursprünglichen Empfänger des Briefes, also geht mal mit mir zu Kapitel 10, wer gern mitlesen möchte. Hebräerbrief, Kapitel 10, also wer möchte. Und ich lese mal ab Vers 32, dort spricht er sehr deutlich an, in welcher Lage diese Leute eigentlich sind. Dort steht: Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war, dass ihr teils selbst Schmähungen und Bedrängnisse öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres, bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Also hier wird deutlich, also erstmal, diese Leute hatten große Probleme deshalb, weil sie Christen geworden sind. Ja, ich meine, vielen wird das bekannt sein, das waren eben Leute, die waren ethnisch gesehen Juden und wurden Christen, wurden gläubig an Jesus. Und ihr Umfeld hat eben deshalb sehr großen Druck auf sie ausgeübt, wie wir hier lesen. Wir lesen von Schmähungen, öffentliche Bedrängnisse. Ja, kann natürlich sein, dass man, kann natürlich bedeuten, dass sie körperlich öffentlich angegangen wurde oder dass ihnen öffentlich der Schauprozess gemacht wurde. Wir lesen auch vom Raub ihrer Güter, also wirklich hier Enteignung oder Verstoßung. Also wirklich große Probleme. Ja. Wirklich große Probleme, weil sie Christen wurden. Aber der Autor sagt auch, sie haben das am Anfang, ja, sagt gerade, den Raub ihrer Güter mit Freuden hingenommen. Sie hatten mal eine Zeit, da haben sie das richtig stark ertragen, richtig mit Fassung angenommen. Ja, eine Zeit, in der sie sagen konnten, für Jesus ertrage ich das. Aber nun, und das zieht sich durch den ganzen Brief durch, war die Ausdauer langsam erschöpft. Ja. Nun waren da immer mehr, die mit dem Gedanken gespielt haben, zu sagen, okay, wisst ihr was, ich kann ja nur für mich Christ sein, das muss ja niemand wissen. Ja. Ich kann ja einfach so tun, als wäre ich wie alle anderen. Andere waren auch unter ihnen, die wirklich so weit waren zu sagen, ich glaube, ich lasse das mit Jesus einfach wieder, das ist es nicht wert. Und deshalb hier diese Ermahnung: Ihr habt gut angefangen, aber ihr braucht Ausdauer. Ihr müsst durchziehen bis zum Ende. Nun habe ich mir im Nachdenken darüber allerdings gedacht, okay, das ist wirklich eine harte Geschichte, aber das ist jetzt nicht so richtig meine Lebensrealität und eure, denke ich mal, auch nicht. Ich meine, ja, man erlebt gewissen Widerstand, aber ich denke, solche Arten von Verfolgung, auch wenn das natürlich in sehr vielen Ländern sehr real ist, bei uns eher weniger. habe ich mich gefragt, okay, inwiefern betrifft mich das dann überhaupt? Inwiefern brauche ich denn dann Ausdauer? Aber im Nachdenken wurde mir bewusst, okay, genauso. Wir leben vielleicht nicht so sehr in der Verfolgung, aber jemand hat mal gesagt, entweder wir leben in der Verfolgung oder in der Verführung. Und auf uns trifft eben eher Letzteres zu. Das bedeutet unterm Strich, ich werde vielleicht nicht von meinen Nachbarn und von meiner Familie hart angegangen, weil ich Christ bin, aber mein ganzes Umfeld bietet mir durchaus eine Lebensweise an, die es mir ermöglicht, zwar zu sagen, dass ich Christ bin, aber die Füße hochzulegen und einfach entspannt dieses Leben trotzdem zu genießen, ohne wirklich bestrebt zu sein, Jesus nachzufolgen. Ich muss mich erinnern, wie auch ich immer wieder Impulse vielleicht aus Gottes Wort oder vielleicht einer Predigt oder sonst woher bekommen habe und dann wieder wirklich Eifer hatte, auch in meinem Umfeld und darüber hinaus von Jesus zu erzählen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, das ebbt dann irgendwie immer wieder so ab. Ja, gibt es dann wieder so einen Peak und dann ebbt das wieder ab, bis der nächste Peak kommt. Ja? Und ich habe gemerkt, ja, auch ich brauche Ausdauer. Auch wir brauchen Ausdauer. Auch wir müssen lernen, uns nicht so schnell wieder auf die faule Haut zu legen, sondern dran zu bleiben. Natürlich gibt es stärkere und schwächere Phasen, aber wir brauchen Ausdauer. Wir müssen dranbleiben. Zuletzt von diesem ersten Teil möchte ich noch auf eine Sache den Fokus legen. Und zwar ja, ist das Wort für Lauf, ja, da wird auch gern darauf hingewiesen von Leuten, die der Ursprache mächtig sind. Das Ursprachenwort ist Agon, ne, und davon leitet sich das Wort Agonie ab. Ja, das ist natürlich im Englischen gängiger, das Wort, aber es spricht eben für große Qualen, für Schmerzen. Ja, und das, dadurch, dass das für den Lauf damals verwendet wurde, zeigt eben, dass der Sportler sich bereit war, große Leiden und Schmerzen auf sich zu nehmen, um diesen Wettkampf zu bestreiten. Und das Wort gebraucht er eben nun auch für uns und sagt uns damit, auch wir müssen als Christen bereit sein, Schmerzen und Leiden auf uns zu nehmen. Daraus macht die Bibel natürlich auch gar kein Geheimnis. Ich musste da zuerst denken an den 2. Timotheusbrief, wo das Gefühl, dass jedem dritten Vers uns entgegenspringt. Er sagt zum Beispiel in 2. Timotheus 1, Vers 8 zu Timotheus, leide mit uns. In Kapitel 2, Vers 3, erdulde die Widrigkeiten. In Kapitel 4, Vers 5, auch erdulde die Widrigkeiten. Er erzählt von sich, ich erleide dies alles. Kapitel 1, Vers 12. Kapitel 1, 2, Vers 9, in dessen Dienst ich Leiden erdulde. Und so weiter. Und dann zusammenfassend Kapitel 3, Vers 12. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Also die Bibel macht da kein Geheimnis daraus, dass wer Christ wird und das wirklich ernst nehmen will und Jesus nachfolgen will, mit Schwierigkeiten zu rechnen hat. Das kann sein, ja, wie damals, handfeste Verfolgung. Aber sind wir ehrlich, oft tut schon die kleinere Ausprägung, so ein bisschen Spott und Ablehnung, deshalb uns schon genug weh. Leiden werden auch verursacht durch vielleicht Anstrengung, die es von mir fordert, durch Selbstüberwindung im Kampf gegen Sünde, durch die Sünde anderer, die ich, wie Jesus eben, liebevoll ertragen muss. Es bedeutet Anstrengung. Wir kommen nicht an Leiden vorbei in diesem Kampf. Ja, so wird unser Wettlauf, das, was wir tun sollen, in diesem Vers 1 beschrieben. Ich hoffe, dass da für manch einen doch auch ein Impuls dabei war, der ihm hilft, der ihn vielleicht auch einen blinden Fleck aufdeckt. Aber mir ist natürlich auch bewusst, meistens scheitert es nicht daran, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen, sondern dass wir es eben trotzdem nicht tun. Und eben auch deshalb legt auch hier der Schreiber umso mehr Zeit und Gewicht darauf, warum wir das tun sollen. Und das soll nun der zweite Teil sein, was uns antreibt zu laufen, warum wir das alles auf uns nehmen sollen. Und die erste Ermutigung, die ich nennen möchte, bevor ich zum Hauptteil komme, ist eben jetzt ganz am Anfang. Er sagt, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Was heißt das? Wer vorher Kapitel 11 gelesen hat, wird sehen, dass er dort einfach nur nacheinander Menschen aus dem Alten Testament aufgezählt hat, die eben ihr Leben im Glauben an Gott gelebt und vollendet haben. Ja, die uns dadurch in verschiedene Weisen Vorbilder geworden sind. Und er sagt, und er nennt das eine Wolke, um zu sagen, schaut mal, unermesslich viele Menschen sind diesen Weg vor uns gegangen und haben ihn auch beendet. Und sie sind deshalb Zeugen für uns, weil sie bezeugen, das ist machbar. Im Vertrauen auf den Herrn und durch die Kraft Gottes ist das machbar. Nur am Rande, das soll eben nicht heißen, dass diese Leute Zeugen von uns sind, als ob die Verstorbenen uns beobachten würden. Das ist nicht der Fall, das sagt die Bibel an keiner Stelle. Es sind Zeugen dadurch, wie sie gelebt und ihr Leben beendet haben, dass das eben in dieser Form sehr wohl durch Gottes Gnade machbar ist. Ich muss mich erinnern, ja, ich meine, wir sollten uns natürlich Vorbilder, ja, wir sollten für Vorbilder dankbar sein, die wir in unserer Umgebung haben, aber viel lernen wir auch aus Biografien zum Beispiel, ja, von anderen, die schon länger gelebt haben, sowohl aus Gottes Wort, aber auch die seither gelebt haben. Auch mir sind da viele zum Ansporn geworden. Ich musste erinnern, eine der ersten Biografien, die ich gelesen habe, war von Georg Whitfield. Und ja, das ist natürlich, wenn du dann von einem liest, der zu 10.000 am Tag predigt, dann ist damit irgendwie so eine Marke gesetzt, okay, da komme ich eh nie ran. Also Selbstzufriedenheit, dazu habe ich damit nie Gelegenheit. Ein anderer, an den ich denken musste, war Georg Müller. Ich weiß noch, von dem habe ich mir abgeguckt, dass er sich in seiner Studienzeit gesagt hat, 6 Stunden Schlaf pro Nacht reichen mir. Ich habe rausgefunden, es stimmt nicht. Aber dennoch war es mir eine Ermutigung auch eben, da einfach treu zu sein. Ich meine, wie oft fehlt uns doch die Zeit zum Bibellesen, aber ja, vielleicht ist manchmal dann wirklich auch einfach dran zu hinterfragen, brauche ich wirklich meine 8,5 Stunden Schlaf jede Nacht? Jeder ist da anders, ne? Also, aber war mir auf jeden Fall etwas sehr Inspirierendes. So, das ist das eine, okay? Wir haben Vorbilder. Wir sollten uns Vorbilder suchen. Auch an dieser Stelle natürlich eine Ermutigung, auch zum Biografienlesen. Aber natürlich ist das nicht die Hauptermutigung. Ne? Wenn das Christenleben schwer wird und ich mich frage, warum mache ich das eigentlich, dann ist die Antwort nicht für Georg Whitfield oder für Georg Müller, sondern eben für Jesus. Und deshalb richtet auch der Schreiber uns darauf hier unsere Aufmerksamkeit. Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus. Und Vers 3, nochmal diese eindringliche Ermahnung, achtet doch auf ihn. Ja, denkt an ihn, achtet auf Jesus. Ja, und was meint er damit, hinschauen auf ihn? Ja, schau auf Jesus. Ich denke, das ist so ein Begriff, der wird gern mal unter Christen gebraucht, aber ich glaube, es gibt viele Begriffe in unserem Vokabular, die wir manchmal selber nicht so ganz verstehen. Ja, es hat mal einer, ich fand das ganz lustig, ich weiß nicht warum, aber die Sprache Kanaans genannt. So, ja, Worte wie befleißige dich und schau auf Jesus und so weiter. Was bedeutet das eigentlich? Und ich habe es mir versucht so zu beschreiben, sich bewusst machen, wer Jesus ist, was er getan hat und tut und in diesem Bewusstsein leben. Ich hoffe, das ist ein bisschen deutlicher. Sich bewusst machen, wer Jesus ist, was er getan hat und was er tut und in diesem Bewusstsein leben. Ja. Schau auf Jesus. Denk an Jesus. Und interessanterweise beinhaltet dieses Wort wieder für hinschauen ein von anderen Dingen wegschauen. Ja. Schau auf Jesus und weg von anderen Dingen. Also zum Beispiel, wenn du Zukunftssorgen und Ängste hast, dann bedeutet das, richte deine Aufmerksamkeit weg von all dem, was Schlimmes passieren könnte und schau hin auf Jesus, der deine Zukunft in der Hand hält und gesagt hat, ich werde bei dir sein und dich versorgen. Oder wenn es zum Beispiel darum geht, ich traue mich nicht, das Evangelium anderen Leuten zu sagen, weil ich Angst habe, dass die mich dann verachten und schlecht über mich denken, dann ist auch hier die Aufforderung, schau weg davon, was die anderen Leute dann tun und denken könnten, dahin, wie es den Herrn Jesus freuen wird, wenn du das tust. Weg von anderen Dingen, hin auf Jesus schauen. Ja. Das erfordert Disziplin, das erfordert Anstrengung und das ist auch meistens gar nicht so einfach. Also jemand hat es mal Gedankenhygiene genannt. Ja. Auf unsere Gedanken aufpassen. Unsere Gedanken dahin richten, wo sie hingehören. Auf Jesus. Weg von der oder sich erheben über eben diese oftmals auch erfahrbare Realität von, oh, der verdreht jetzt gleich die Augen, wenn ich das sage, hinzu, da ist wirklich einer im Himmel, der sich einerseits darüber freut und andererseits das trotzdem gebrauchen kann. Schau auf Jesus. Aber er bleibt nicht bei dieser Aufforderung, sondern er fängt nun auch an, uns Jesus zu beschreiben. Ja? Was sehen wir? Worauf sollen wir genau unsere Gedanken richten? Und er sagt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Was das bedeutet, darüber sind sich nicht immer alle ganz einig. Ja? Aber ich möchte euch mindestens drei Dinge zeigen, die mindestens wahr sind. Drei Facetten, drei Arten, in denen Jesus Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Das erste, woran, ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch zuerst daran denken, dass Jesus in dem Sinne Anfänger und Vollender des Glaubens ist, wie es in Philipper 1, Vers 6 heißt. Dort schreibt eben Paulus, dass er eben dankt für die Christen in Philippi und fügt dann an, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Ja. Ich habe es mir beschrieben mit, er ist der souveräne Herr, in dem Sinn, dass er hat, wenn du an Jesus glaubst, deinen Glauben angefangen. Er hat in dir bewirkt, er hat dich erleuchtet, dass du gläubig wirst und wird dich auch in diesem Glauben bewahren bis ans Ende und hat einen Plan mit dir und wird diesen Plan mit dir auch durchziehen. Und ich denke, es ist wertvoll, darauf zu schauen, zum Beispiel in Zeiten, in denen man entmutigt ist. Vielleicht und wahrscheinlich kennst du das auch, dass es Zeiten gibt, in denen man das Gefühl hat, boah, ich komme gar nicht mehr voran im Glauben. Ich stagniere, ich mache Rückschritte. Mein Leben ist ein Desaster, ich spüre nichts von Gottes Kraft in meinem Leben. Ich werde diese Sünde nie überwinden. Oder vielleicht auch in Situationen, in denen man vielleicht von Zweifeln umgetrieben ist und fragt, oh, ja, indem man sich fast fühlt, als könnte man abfallen vom Glauben. Und ich denke, in diesen Zeiten ist das wertvoll, darauf zu schauen. Moment, ich bin nicht nur aus eigener Kraft gläubig geworden, da ist einer, der hat das durch seine Kraft in mir bewirkt und der wird das auch vollenden. Der hat mich bis hierher gebracht und er hatte einen Plan damit und er wird es schon schaffen, diesen Plan auch zu vollenden. Da ist eine souveräne Kraft in meinem Leben und auch wenn ich mich gerade echt nicht so fühle, als könnte aus meinem Leben noch was Gescheites werden, ich vertraue darauf, dass er Anfänger und Vollender meines Glaubens ist. Das ist das Erste. Das Nächste ist, dass Jesus in dem Sinne Anfänger und Vollender des Glaubens ist, denn hier steht des Glaubens, nicht deines Glaubens. Wir können es so deuten, also es könnte so gemeint sein, es könnte aber auch so gemeint sein in die Richtung, er ist, dass, also im Sinne von, dass er das vollkommene Vorbild ist. Er hat den Glaubensweg von Anfang bis Ende in Vollkommenheit gelaufen und perfekt vollendet. Jesus ist das vollkommene Vorbild. Das zeigt uns zum einen, dass wir uns auch, wenn er das Vorbild ist, Jesus, dann dürfen wir uns mit nichts weniger als Perfektion zufrieden geben. Ja, wir wissen, wir werden die Perfektion nicht erreichen, aber ein Problem haben wir, wenn wir uns mit weniger zufrieden geben. Das Leben eines Christen muss ein Streben nach mehr sein bis zum Tod. Andere Gläubige, die können wir uns dann auch, oder andere Vorbilder können wir uns dann sonst auch schnell irgendwann als Entschuldigung für die eigenen Fehler nehmen. Ja? Zum Beispiel Luther. Luther war ein großes Vorbild, aber war auch bekannt dafür, in seinen Tischreden, die es ja schriftlich gibt, sehr vulgäre Sprache an den Tag zu legen. Ist das jetzt okay? Oh, Luther hat das gemacht, dann darf ich das auch machen. Nein, denn Jesus hat das nicht gemacht und er ist das Vorbild. Spurgeon hat gern mal eine Zigarre geraucht. Ist das deshalb okay? Nein. Ja, denn Jesus ist unser Vorbild und er hat sich keiner Sucht hingegeben. Jesus ist das Vorbild, an dem wir uns messen müssen. Und zudem wird uns hier aber auch noch ein spezieller Aspekt vom Glaubenslauf des Herrn genannt, den wir uns zum Vorbild nehmen sollen. Nämlich heißt es hier, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Jesus hat viel erlitten und hier wird gesagt, warum und wie? Indem er die vor ihm liegende Freude vor Augen hat. Jesus ist still diesen Weg bis ans Kreuz gegangen, im Denken daran und im Bewusstsein, danach wartet die große Freude. Und darin ist er uns ein Vorbild. Auch wir, wenn wir Christen sind, erwarten große Freude, oder? Wir sind Christen geworden in der Hoffnung und der Zuversicht, wenn ich an Jesus glaube, werde ich nach dem Tod nicht ewig verloren werden, sondern ewiges Leben bekommen. Dann werde ich diesen Leib der Sünde loswerden und ewig in der Gegenwart Gottes die reinste Freude genießen. Das ist unsere Hoffnung. Und auf diese Hoffnung hin sollen wir schauen, wie auch Jesus auf die Freude, die vor ihm lag, geschaut hat. Und indem er das getan hat, hat er eben seinen Lauf in Vollkommenheit vollendet. Also müssen wir uns das zum Vorbild nehmen. Ja. Darum auch hier steckt auch diese Ermutigung und Ermahnung drin. Füll dein Denken. Ja, wir hatten es gesagt, schau auf Jesus, aber schau auch auf das, was Jesus dir schenken möchte. Schau auf das, was dich erwartet, wenn du einmal bei ihm bist. Und nur noch eine dritte Art, in der Jesus als Anfänger und Vollender des Glaubens benannt werden kann. Denn der Glaube, das ist ja auch in unserem Sprachgebrauch. Ich kann mit dem Glauben entweder quasi den Akt des Glaubens nennen, mein subjektiver Glaube, aber ich kann mit der Glaube auch den christlichen Glauben beschreiben, oder? Ja. Es kann auch den Inhalt meines Glaubens beschreiben. Und auch in dem Sinn ist Jesus Anfänger und Vollender des Glaubens. Das, woran du glaubst, ist das, was Jesus vollbracht hat, von Anfang bis Ende, von Bethlehem bis Golgatha. Von seiner Selbsterniedrigung in der Menschwerdung bis zu seinen Leiden am Kreuz. Und wenn wir darauf schauen, dann erinnert uns das eben daran, wir hatten gerade gesagt, Jesus ist das vollkommene Vorbild. Jesus hat still gelitten. Jesus hat gelitten, war bereit, das, was Gott ihm an Leiden zugeteilt hat, still zu ertragen, ohne sich zu beschweren, ohne zu fliehen. Aber wir werden auch erinnert, er hat das eben nicht so wie du und ich gemacht für meinen Glauben. Na? Wenn du und ich Christen sind und sagen, ich will, ja, an Christus festhalten und deshalb durch all diese Dinge durchgehen, dann mache ich das um selbst, ne? Also letzten Endes natürlich zu Gottes Ehre, aber gewissermaßen ja auch um meiner selbst willen. Jesus tat das für dich. Jesus hat sich freiwillig in diese Sache begeben. Jesus hat für dich und mich gelitten. Und auch daran sollen wir schauen. Das ist nicht nur die Wahrheit für den Anfang des Christenlebens. Die Wahrheit, die wir am Anfang verstehen müssen, hey, ich bin ein schlimmer Sünder, ich habe es verdient, verspottet und an ein Kreuz genagelt zu werden und da gewissermaßen in alle Ewigkeit zu hängen, in der Hölle bestraft zu werden. aber Jesus hat das für mich getan. Und ja, wenn ich daran glaube, dann bekomme ich eben wirklich dieses ewige Leben, diese vollständige Vergebung. Obwohl ich so ein Stolperer und Sünder bin, der so voll ist von bösen und neidenden und hochmütigen Gedanken und diese auch gerne mal durch Taten zum Ausdruck bringt. Dadurch sind wir gläubig geworden und ich hoffe, jeder kann sich daran erinnern, dass das wunderbar war, das einmal zu erkennen. Auch wenn es vielleicht gleich mit Opfern verbunden war. Aber diese Wahrheit soll uns eben weiter prägen. Wir sollen weiter darauf schauen. Ja, er erinnert uns eben daran, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Ja, das Kreuz, die gesamte Kreuzigung, das ist der Gipfel dessen, was man leiden kann. Jesus hat viel mehr für dich erlitten, als du jemals für ihn leiden wirst. Daran werden wir erinnert. Auf der einen Seite steht dieses körperliche Leid. Ich meine, da ist ja auch wieder bei uns, ich weiß nicht, was dein größter Schmerz war, den du jemals hattest. Im besten Fall war es, den kleinen Zeh anzustoßen. Ja. Vielleicht mehr, aber die Kreuzigung, ja, wir lesen von der Geißelung, die ja, vom Programm her dazugehörte. 40 Schläge mit einer Geißel aus Lederriemen in die Knochensplitter und Metallstücke eingeflochten waren, wodurch sein Rücken wahrscheinlich völlig rot gewesen sein muss und völlig zerschnitten. Dann, dass er in diesem Zustand mit dem Querbalken des Kreuzes nach Golgatha laufen musste. Nägel durch Füße und Hände. Allein das sind Schmerzen, die ich mir nicht vorstellen kann. Also wirklich, nicht mal im Ansatz, selbst wenn ich es versuche. Manchmal versuche ich es, aber ich kann es nicht. Und doch wissen wir, dass das nicht mal das Schlimmste war. Ja? Denn er hat dann, nachdem er diese ganze Tortur über sich hat ergehen lassen müssen, am Kreuz nicht ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich gekreuzigt? Sondern mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also das dürfen wir auch wissen, dass das, was innerlich passiert ist, ja, an anderen Stellen wird das beschrieben mit die Sünde auf ihn gelegt und zur Sünde gemacht. Was da innerlich passiert ist, das dürfen wir wissen, das war weitaus schlimmer als das, was körperlich passiert ist. Jesus hat für dich und mich, wenn wir gläubig sind, wenn du gläubig bist, weit mehr erduldet, als wir möglicherweise für ihn. Und ja, zum einen lernt uns das natürlich immer wieder, uns daran zu erinnern, weil er das gemacht hat, ja, muss ich nicht verdammt werden. Weil er bereit war, das zu erdulden, darf ich, obwohl ich eben nicht den Lauf angefangen und vollendet habe, sondern immer und immer und immer und immer wieder gefallen bin, deshalb muss ich trotzdem nicht verdammt werden. Deshalb darf ich die feste Zuversicht haben, wenn ich nur an ihn glaube, trotzdem einmal im Himmel anzukommen und auch diese Freude in Empfang zu nehmen, diese ewige Freude. Nicht wegen dem, wie ich gelaufen bin, sondern wegen dem, wie er für dich und mich gelaufen ist. Und das gibt uns auf der einen Seite Zuversicht, ja, trotz meiner Sünde, wenn ich nur an Jesus glaube, werde ich einmal dort ankommen. Werde ich nicht verloren gehen. Aber auf der anderen Seite soll es natürlich auch immer wieder in uns unser Herz ergreifen und uns sagen, wenn er bereit war, das für mich zu erleiden, dann sollte ich bereit sein, auch diese kleinen Dinge doch für ihn zu erleiden. Wenn er bereit war, freiwillig das, was ich verbockt habe, zu erleiden, dann kann ich doch wenigstens diesen kleinen Teil dessen, was auch ich verbockt habe wahrscheinlich, oder andere Sünde oder wie auch immer, oder warum auch immer es auf mich gelegt wird, trotzdem zu erleiden, wenn er mir doch eigentlich schon alles abgenommen hat. Es soll unser Herz bewegen, dass Jesus dich und mich so geliebt hat, dass er für uns bereit war, das Schlimmste auf sich zu nehmen. Ich möchte noch in Kürze diesen Gedanken erwähnen. Er zählt nicht nur auf das Kreuz, sondern auch Schande und Widerspruch. Und das fand ich auch noch interessant. Warum? Er nennt damit noch zwei Aspekte des Leidens des Herrn, das die Hebräer speziell erleiden mussten. Und damit, ich hatte schon gesagt, ich kann mich in die Kreuzesschmerzen nicht wirklich reinversetzen. Aber interessant ist, dass Gott es so gemacht hat, dass Jesus viel erleiden musste, in vielen verschiedenen Aspekten, in die ich mich dann doch reinversetzen kann. Und ich denke, dass wahrscheinlich alles, was wir leiden können, wir etwas Ähnliches im Leben Jesu finden werden, was er auch erduldet hat. Vielleicht leide ich weil ich gläubig geworden bin, von Problemen innerhalb der Familie, weil die anderen das nicht akzeptieren. Ja, Jesus wurde auch von seiner Familie, ihm wurde nicht geglaubt in den 3 Jahren. Und seine Dorfgenossen wollten ihn sogar steinigen. Vielleicht leide ich an Überlastung. Auch Jesus war pausenlos überlastet in seinem Dienst. Vielleicht an Einsamkeit. Ich weiß nicht, wie es gewesen sein muss, für den Sohn Gottes durch dieses Leben zu gehen und ständig zu merken, dass seine engsten Vertrauten ihn alle nicht verstehen, nicht mal ansatzweise. Und wenn es darum geht, Verzicht zu üben, Jesus war es gewohnt, die meiste Zeit in diesen Jahren draußen zu schlafen. Und ich denke, das ist auch ein guter Weg, in dem wir das lernen können, weil es ist ja manchmal die Frage, okay, wie soll ich das machen? Ja, wirklich auf Jesus schauen, wie komme ich dahin, dass das auch mein Herz ergreift? Ich habe das als einen wertvollen Weg empfunden, das, was mich im Leben kränkt und mir das Leben schwer macht, zu schauen, wo hat Jesus Ähnliches erlitten, um dadurch auch, und das hat dann doch immer doch die Bewunderung auch für ihn gesteigert. Ja. Und doch eher zu sagen, ey, wenn er das doch noch viel mehr ertragen hat, dann kann ich das auch. Durch seine Kraft. Ja, auf Jesus schauen. Das waren die 3 Aspekte. Ja, der souveräne Herr, das vollkommene Vorbild und der gnädige Erretter. Und darauf sollen wir schauen. Das soll unser Denken eben prägen. Das soll unser Denken prägen, damit es eben nicht so ein Hasenrennen ist wie am Anfang, sondern ein disziplinierter Marathon. Ja. Und Marathon, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht diese Geschichte schon kennt, es gibt eine Legende hinter dem sogenannten, hinter dem Marathon, der heißt auch deshalb so, nämlich besagt die Legende, dass damals im antiken Griechenland es eine Schlacht gab, die Schlacht von Marathon. Es war ein Dorf dort und diese Schlacht wurde von den Griechen gewonnen. Und die Legende besagt, dass dann ein Bote losgeschickt wurde nach Athen, das eben etwa 40 Kilometer entfernt war. Also daher kommen diese 42,2 Kilometer. Und dass er diesen Lauf lief, in Athen ankam, und dort noch eben ausrufen konnte, wir haben gesiegt, und dann zusammenbrach und starb. Das ist die Legende dahinter. Aber das ist auch wirklich eine gute Illustration, denn so soll es doch auch sein, oder? Ein Leben mit Ausdauer bis zum Ende laufen und am Ende siegreich zu sterben und zum Herrn zu gehen. Das soll unser Leben zeichnen, nicht dieses langweilige Hasenrennen. Ja, und damit bin ich am Ende.